O höchste Persönlichkeit Gottes, erkläre gütigerweise die Merkmale der höchsten Person und ihrer Energien. Denn beide sind die Ursachen dieser manifestierten und unmanifestierten Schöpfung. Erläuterung. Praktiti oder die materielle Natur ist sowohl mit dem höchsten Herrn als auch mit dem Lebewesen verbunden. Ebenso wie eine Frau mit ihrem Ehemann als Gemahlin und mit ihren Kindern als Mutter verbunden ist. In der Bhagavad Gita sagt der Herr, dass er die Mutter Natur mit Kindern, Lebewesen, befruchtet und danach werden die verschiedenen Arten manifestiert. Die Beziehung aller Lebewesen zur materiellen Natur ist erklärt worden. Jetzt möchte Devahuti die Beziehung zwischen der materiellen Natur und dem höchsten Herrn verstehen. Das Ergebnis dieser Beziehung ist die manifestierte und unmanifestierte materielle Welt. Die unmanifestierte materielle Welt ist das feinstoffliche Mahatattva und aus diesem Mahatattva ist die materielle Manifestation hervorgegangen. In den vedischen Schriften heißt es, dass der höchste Herr durch seinen Blick die gesamte materielle Energie befruchtete und darauf wurde alles aus der materiellen Natur geboren. Im 9. Kapitel der Bhagavad Gita ist ebenfalls bestätigt, dass unter seinem Blick Adyakshena, unter seiner Führung und durch seinen Willen, die Natur arbeitet. Die Natur arbeitet nicht blind. Nachdem Devahuti die Stellung der bedingten Seelen in Beziehung zur materiellen Natur verstanden hat, möchte sie jetzt wissen, wie die Natur unter der Führung des Herrn arbeitet und wie die Beziehung zwischen der materiellen Natur und dem Herrn aussieht. Mit anderen Worten, sie möchte etwas über die Merkmale des höchsten Herrn in Beziehung zur materiellen Natur erfahren. Die Beziehung der Lebewesen zur Materie und die des höchsten Herrn zur Materie befinden sich gewiss nicht auf der gleichen Ebene. Wenngleich die Mayavadis ihre Interpretation in diesem Sinne vornehmen. Wenn es heißt, dass die Lebewesen verwirrt sind, schreiben die Mayavadi-Philosophen diese Verwirrung auf dem höchsten Herrn zu. Aber das ist nicht so. Der Herr ist niemals verwirrt. Das ist der Unterschied zwischen Persönlichkeitsphilosophen und Unpersönlichkeitsanhängern. Devahuti ist nicht unintelligent. Sie hat genug Intelligenz zu verstehen, dass die Lebewesen sich nicht auf der gleichen Ebene wie der höchste Herr befinden. Weil die Lebewesen unendlich klein sind, werden sie von der materiellen Natur verwehrt oder bedingt. Aber dies bedeutet nicht, dass der höchste Herr ebenfalls bedingt oder verwehrt ist. Der Unterschied zwischen der bedingten Seele und dem Herrn besteht darin, dass der Herr der Herr ist, der Meister der materiellen Natur und dass er daher ihre Kontrolle nicht unterliegt. Er wird weder von der materiellen Natur noch von der spirituellen Natur beherrscht. Er ist der höchste Herrscher selbst. Und er kann nicht mit den gewöhnlichen Lebewesen verglichen werden, die von den Gesetzen der materiellen Natur beherrscht werden. Zwei Wörter, die in diesem Vers gebraucht werden, sind Sat und Asat. Die kosmische Manifestation ist Asat. Sie existiert nicht. Doch die materielle Energie des höchsten Herrn ist Sat oder ewig existierend. Die materielle Natur existiert in ihrer feinstofflichen Form ewig als die Energie des Herrn. Doch manchmal manifestiert sie diese nicht existente oder zeitweilig existierende Natur den Kosmos. Man kann den Vergleich ziehen, dass der Vater und die Mutter existieren, doch nur manchmal bringt die Mutter Kinder zur Welt. Ähnlich verhält es sich mit der kosmischen Manifestation, die aus der unmanifestierten materiellen Natur des höchsten Herrn kommt und manchmal erscheint und dann wieder verschwindet. Aber die materielle Natur existiert immer und der Herr ist die höchste Ursache sowohl der feinstofflichen als auch der grobstofflichen Manifestation dieser materiellen Welt. Namaham Vishnu Padaya Krishna Pesaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasati Devam Yodavani Pracharine Nivaseta Sunyavari Paskachari Satari Jaya Sri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasai Gaura Vrinda
Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Devahuti Uvacha Prakriti Purushasyapi Lakshanam Purushottama Muruhikarana Yorasya Sadasasya Yadatmakam Devahuti sprach, O höchste Persönlichkeit Gottes, erkläre gütigerweise die Merkmale der höchsten Person und ihrer Energien, denn beide sind die Ursachen dieser manifestierten und unmanifestierten Schöpfung. Sowohl der höchste Herr als auch ihre Energien sind alles, was es gilt zu verstehen. Außerhalb Krishnas und von Krishnas und Krishnas Energien gibt es nichts. Selbst die Illusion, dass es etwas außerhalb von Krishna gibt, ist eine von Krishnas Energien. Mama Maya Duryatyaya, sagt Krishna, es ist meine Energie, die sehr schwierig zu überwinden ist. Nun, dieses Verständnis, alles ist Krishnas Energie und deswegen ist alles Krishnas, führt uns zu einem interessanten Thema, was ich heute gerne erläutern möchte. Dieses Thema beschäftigt sich mit dem Gebrauch der Energie, der eigenen Energie. Wir alle haben eine bestimmte Kraft des Geistes, eine Kraft der Intelligenz, eine Kraft der Sinne, eine Lebenskraft. Diese Kräfte oder auch Energien sind ausgeborchte Energien. Sie gehören nicht wirklich uns, sondern sind Leihgaben der materiellen Natur. Man kann das sehr leicht verstehen, wenn man krank ist, merkt man, dass die Lebenskraft, die einem zur Verfügung stand, nicht mehr da ist. Oder man kann es verstehen, Thomasius, ja, der permanent schläft. Man kann das auch verstehen, wenn man verwirrt ist, dann steht einem die Kraft des Geistes und die Kraft der Intelligenz nicht mehr zur Verfügung. Man kann sie nicht mehr so gebrauchen. Gestern oder vorgestern habe ich eine erstaunliche Verwirklichung gemacht. Ich war ein bisschen in Eile und musste die Treppenflucht von Yogeshwara zu Yogeshwara Prabhus Wohnung hocheilen und so auf der fünften Treppe merkte ich, meine Jugend, die Perle meiner Jugend ist von mir gefallen. Die habe ich irgendwo verloren, denn ich kam nicht mehr so gut die Treppen hoch. Da merkte man einfach, eine bestimmte Kraft, die ich eigentlich mein Eigentum hielt, die war von mir gegangen. Diese Kräfte sind Leihgaben, die uns gegeben werden für bestimmte Zwecke, aber nach einer gewissen Zeit wieder von uns gehen. Das vergessen wir, wenn wir jung und dynamisch sind, sehr leicht. So, während wir diese Kräfte zur Verfügung haben, müssen wir uns überlegen, Thomas, vielleicht musst du aufstehen. Irgendwie ist es sehr wichtig, diese Themen zu verstehen, woran sonst denkt man den ganzen Tag. So, es ist wichtig, diese Energien zunächst einmal zu entscheiden, wofür man sie einsetzen will. Und die zweite Frage, wie können wir diese Energien erhalten und möglichst lange einsetzen? Ich möchte als Einleitung für diesen philosophischen Teil gerne ein kleines Gedicht vorlesen, das ich zur Freude der Vaishnavas verfasst habe. Das heißt wirkliche Zuflucht. Ganze 68 Jahre hat er diesmal gestrickt am schillernden Pullover seines Lebens. Strickt, strack, strickt, total verstrickt. Dann kamen die Motten und haben wieder alles zerfressen. Über Nacht. Keiner hatte damit gerechnet. Frau und Kind schluchzten hilflos auf am Morgen. Jetzt muss er wieder von vorne anfangen, am Pullover seines nächsten Lebens. Hare Krishna, ein einziges Mal, dein heiliger Name ist mehr wert als 1000 von verstrickten Leben. Denn da ist wirkliche Zuflucht. Hare Krishna. Ich habe das gemacht, weil ich wusste, Bala Krishna Prabhu ist da, als Künstler, bei den Vaishnavas. So, wie sollen wir in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, unsere Energie richtig bewegen? Ich möchte etwas von Srila Prabhupada vorlesen, ein Bild geben, was Prabhupada sehr schön benutzt hat, um das zu erläutern. Nach der Regensaison beginnen die Bauern die Trennungswelle zwischen den Reisfeldern zu reparieren, sodass das Wasser erhalten bleibt, konserviert. Ebenso wie Yogis versuchen, ihre Energie zu konservieren und für Selbstverwirklichung zu benutzen. Das ist ein sehr schönes Bild. Wenn ein Farmer anfangen möchte, ein Feld zu kultivieren, muss er diese Schlammwände bauen, sodass das Wasser für die Samen, die er setzt, die Reissamen, nützlich oder nutzbar ist. Man sieht das in unserem Mayapur-Land, wenn man sich oben auf den Tempel stellt und über das weite Land schaut, sieht man die Reisfelder, die mit sehr sauberen Trennungswänden umrissen sind, so, ich würde sagen, 100 auf 100 Meter groß. Wenn diese Trennwände nämlich nicht da sind, so würde das Wasser rauslaufen aus den Feldern und die Erde würde vertrocknen und der Reis nicht wachsen. So, dieses Beispiel wird gegeben für Energie. Wenn Energie rausfließt, aber nicht und nicht gehalten wird, so gibt es keine Möglichkeit, zur Selbstverwirklichung sich zu entwickeln. Der Reis wird vertrocknen, die Selbstverwirklichung wird sich nicht einstellen. Besonders sexuelle Energie ist etwas, was sehr leicht rausfließt, in Taten, das heißt, die wichtigen Lebenssäfte verlassen ein. In Worten, und in Gedanken, das heißt, die Aufmerksamkeit fließt uns davon. Auf so viele Art und Weise kann durch entweder die Aktivität oder die Meditation über Sexualität konservierte Energie einen verlassen. In einem biologischen Sinne, also auf der körperlichen Ebene, fließt mit dem Samen oder bei der Frau einer bestimmten Flüssigkeit, die ich nicht kenne, Lecithin ist ein Stoff, gut ist, um die Gedankenkraft und die Stärke des Körpers aufzubauen, raus. Der Körper verfällt, nachdem er für eine gewisse Zeit künstlich energievoll gehalten worden ist durch das Kauen von Erdnüssen und was immer es da gibt. Nach einer bestimmten Stufe setzt ganz plötzlich das Altern ein, weil das ganze Lecithin herausgeträufelt ist aus dem Sack aus Urin und Kot. So, in Gedankenkraft, wenn die Gedanken ständig sich mit der Angelegenheit beschäftigen, ist es so, dass der Charakter ausfließt, weil man sehr selbstsüchtig wird, sehr egozentrisch anfängt zu denken, unter zahlreichen Charakterschwächen wie Gier und Lust freigeht. Das ist eine Art, wie die Energie uns sowohl physisch wie auch mental verlassen kann. Es wollte ich als an Anfang setzen, als kleines Beispiel, für die, was das heißt, die Energie zu konservieren, zu erhalten ist. Heißt, wer sein Leben im Zölibat lebt, auch im Sihastra-Leben, er wird einen sehr starken Körper entwickeln, aber auch eine starke Charakterkraft. Diese Flüssigkeit wird das Brain düngen, sodass da was Anständiges gedacht werden kann. Jetzt möchte ich aber zu eine Stufe weitergehen, eine philosophische Stufe weitergehen. Und Prabhupada schreibt, das Lebewesen ist die marginale Energie der absoluten Persönlichkeit Gottes. Marginal, so viel wie am Rande verlaufen. Und es kann seine konservierte Energie entweder äußerlich gebrauchen oder innerlich. Wenn diese Energie innerlich gebraucht wird, dann harmonisiert sie mit der inneren Energie der Persönlichkeit Gottes. Doch wenn die gleiche konservierte Energie für seine äußere Energie gebraucht wird, wird diese Energie zur materiellen Energie. Ein hochinteressanter Punkt, den ich noch nie so klar bei Prabhupada gesehen habe, also und wo sonst gesehen habe. Wir sind eine der Energien Gottes. Wenn wir unsere Energie im hingebungsvollen Dienst beschäftigen, also wird das zu innerer Energie, das wird zu spiritueller Energie. Wie es so schön heißt, Mahatmanas Tumam Fata. Bemühungen im hingebungsvollen Dienst sind niemals vergeblich. Bemühungen im hingebungsvollen Dienst sind niemals materiell. Bemühungen im hingebungsvollen Dienst werden, je mehr sie für Krishna getan werden, also das muss noch dazu gesagt werden, tatsächlich spirituelle Aktivitäten. Die Energie, die mit anderen Worten mit Krishna verbunden wird, wird spiritualisiert und gewinnt eine ganz neue Dimension. Jemand, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, kann das feststellen in seinem Leben. Sein Leben gewinnt eine neue Dimension, wird völlig anders. Er denkt an andere Dinge, er handelt auf andere Art und Weise, ihm stehen auch ganz andere Energien und Kräfte und Möglichkeiten plötzlich zur Verfügung. Denn die Energie ist spiritualisiert worden, indem die am Rande verlaufende Energie, sich entschieden haben, uns zu verbinden mit der spirituellen Dimension. Das Gleiche kann jedoch in einer anderen Richtung auch geschehen. Jemand, der sich verbindet mit der materiellen Energie, der über materielle Dinge kontrolliert, merkt plötzlich, wie seine Energie materialisiert wird. Richtig materialisiert. Ich möchte hier ein Beispiel geben von Menschen, die in der Kunst, ein Beispiel aus der Kunst oder aus dem Sport geben. Nehmen wir mal Sport. Im Sport gibt es Menschen, die Menschen, die im Sport sind, sie konzentrieren sich darauf, ihre Energie auf bestimmte Art und auf physische Art und Weise auszuschöpfen. Und zwar jedes Pünktchen. Die Schwimmer rasieren sich die Haare unter den Armen und am Kopf ab oder setzen sich eine Badekappe an, dass das ordentlich abgleitet, das Wasser. Nicht die Renner nehmen sich Elektromassagen, die bestimmte Partien in den Muskeln ausbildet, sodass man einen Traummuskel kriegt für den schnellen Sprint. Sie meditieren darüber, nicht so schnell alt zu werden und so weiter und so fort, um ein materielles Ziel zu erreichen. Ihre ganze Energie, ihre ganze Aufmerksamkeit wird somit auf den physischen Körper gelenkt und wird gebrochen, wenn der Körper strauchelt, weil er über das Alter gestolpert ist oder über Krankheit gestolpert ist. Das ist so ein Beispiel für materielle Energie und die Grenzen, die ihr gesetzt sind. Auch in Kunstunterfangen, wo ein, ich muss gerade an Musik denken, wo sich Menschen total fixieren, das Letzte musikalisch aus sich herauszuholen. Manchmal ist da nicht viel drin, außer sie denken, das wäre ganz gut. Das Letzte musikalische, beginnen sie sich zu spezialisieren und zu konkretisieren auf und ihre Energie wird materiell. Das heißt, sie werden plötzlich sehr angehaftet. Das falsche Ego wird sehr groß. Du singst aber kläglich. Wenn da dieser Satz gehört wird, ist das ein entscheidender Persönlichkeitsverlust für diese Leute. Versteht ihr? Genau wie der Sportler, der sich spezialisiert auf Muskeln und sich abhängig macht von den Möglichkeiten, die ihm die Muskeln geben. Ja, der Künstler, der sich abhängig macht von seinen Musikalität oder Farbideen und so weiter und so fort. So, jeder, der seine Energie für materielle Tätigkeiten auswählt, spezialisiert sich A und begrenzt sich B. Einfach dadurch, dass die materielle Energie Grenzen hat. Nun, wenn das Lebewesen dagegen sich aussucht, seine Energie für Krishna zu geben, und sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen, passiert Folgendes. Seine Energie wird identifiziert mit der spirituellen Energie, mit Krishna. Und dadurch wird der Devot die Dinge tun, die vorher nicht möglich für ihn waren, die er sich nicht vorstellen kann. Es gibt einen Satz, den sich Devotis manchmal ermutigen zu werfen. Du bist nur so begrenzt, wie du es denkst. Und vorübergehen. Denn in dem Augenblick, wo der Devotee nicht, also erstmal sage ich, was er nicht tut, und dann sage ich, was er tut, indem der Devotee sich nicht auf die materielle Energie fixiert, aufs materielle Leben, macht er sich unabhängig von den Gesetzen dieser materiellen Energie. In dem Augenblick, wo der Devotee sich aufs spirituelle Leben konzentriert, wird seine Energie erhoben. Krishna nimmt sie und macht was draus. Ja, das wollte ich mal kurz feststellen. So, Prabhupada führt weiter fort. Alle Energien, innerlich, äußerlich und marginal, sind Emanation von ihm, dem Höchsten. Und sie wirken auf unterschiedliche Art und Weise, um Verschiedenheit in Einheit zu zeigen. Die Einheit ist der Herr und die Energien repräsentieren die Verschiedenheit. Der Herr ist so machtvoll, dass er alles tun kann, nur durch seinen süßen Willen allein. Wie oben erwähnt, alles wird durch seine Energien auf natürliche Art und Weise bewerkstelligt, mit völligem Wissen und vollkommener Perfektion. Die innere Energie und die marginale Energie sind von gleicher höherer Eigenschaft, doch die äußere Energie ist niedriger Eigenschaft. Weil das Lebewesen als marginale Energie klassifiziert wird und von der gleichen Qualität ist wie die innere Energie, ist es ziemlich natürlich, dass es mit der inneren Energie kooperiert. Doch wenn das Lebewesen es vorzieht, mit der äußeren Energie zu kooperieren, wird es in Schwierigkeiten versetzt. Durch den Vorgang, den man Pratyahara nennt, Zurückziehung, lenkt der Yoga unsere Energien von der äußeren Welt zur inneren. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, ich möchte das nochmal zusammenfassen. Es gibt verschiedene Stufen des Yogas. Pratyahara ist eine davon. Das heißt, dass man seine Energie oder auch seine Aufmerksamkeit zurückzieht. Krishna beschreibt das in der Bhagavad Gita, indem er den Vergleich von der Schildkröte anbringt, die ihre Gliedmaßen in den Panzer zurückzieht. Eine Schildkröte, die ihren Kopf zurückgezogen hat in den Panzer, sieht nichts mehr, kriegt nichts mehr mit. Man muss schon anklopfen. Komm, 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 komm. Guten Morgen. Und dann kommt sie vielleicht raus und kriegt wieder alles Mögliche mit. So kann der Devoti seine Aufmerksamkeit zurückziehen von der materiellen Energie und sie auf Krishna richten. Das ist eine wichtige Praxis, die wir alle machen müssen. Wir müssen es lernen, so sagt Shri Krishna, unseren Geist von den Sinnesobjekten abzulenken und stattdessen Manmanabhava-Bhakto auf Krishna zu lenken. Das muss man richtig praktizieren. Wenn man das nicht praktiziert, dann kann man das nicht. Das ist nicht so einfach. Gestern ging es mir zum Beispiel so, ich habe das irgendwie die Situation gemacht, zu sein fürs Reisen. Also wenn ich mich häuslich niederlasse, irgendwo werde ich aufgestört. Da war wieder eine Hitparade unter mir im Zimmer. Da ist ein Nachbar, der gerne Musik hört, zur Ablenkung. Und ich höre das immer mit. So, da ich ein unglaubliches Musik, also denke jedenfalls eine sehr große Begeisterung für Musik habe, muss ich wirklich aufpassen. Ich brauche nur eine Melodie einmal zu hören, dann kann ich sie fürs Leben. Da war es so, ich habe ja versucht zu rasten und irgendwann dachte ich mir, jetzt habe ich jetzt zwei Hits gehört, jetzt wird wahrscheinlich gleich der dritte losgehen. Dazu ist mir die Nacht zu schade. Und aber einfach gedacht, was kannst du jetzt tun, damit dein Geist jetzt auch so schnell gelenkt wird und sich nicht diese einfach so dahin dämmert in so einem Scheinzustand, in so einer Grauzone zwischen materiellen und spirituellen Leben. Und der Gast identifiziert mit der Musik ist es auch nicht, sie stört einen auch nicht, in dem Sinne, dass man Angst hat um seine Anhaftung. Ja, aber man hört sie und man ist der Geist, so ein Der hat in vielen Orchestern schon gesungen und gespielt, der kann sich an alles erinnern. Ganz einfach, da muss man einfach ein Tape vom Prabhupada auflegen, am Ohr am besten, und dann mitsummen und summend einschlafen. Oder man muss das praktizieren, man muss sich darüber bewusst sein zunächst einmal, dass es wichtig ist, dass der Geist nicht entweder trübsinnig in der Grauzone existiert und gar nichts tut. Der muss aktiv sein, aber in Krishna. Man muss, so sagt Prabhupada, in Krishna leben. Und das heißt, dass man seinen Geist und auch seine Sinne zurückzieht. Wenn wir essen wollen, sagen wir, nein, nur Prasada. Wenn wir was sehen, wir sehen am liebsten Bilder von Krishna, deswegen unser Tempel. Wir machen den Tempel so, selbst wenn jemand mal ausspaced bei der Lecture, kommt er nicht in Maya. Weil Bala Krishna vorher alle Dinge reinmalt, die wichtig sind, zum fünf Boote, um den materiellen Ozean zu überqueren, werden reingemalt. Die fünf machtvollsten Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes sind da. Mayapur, Vrindavan, auch sogar der Himalaya, für die Einsiedler, die haben wir alle. Roland gedacht. Alles ist da, also wenn wir mal. Aber Krishna, das ist der. Ich will nicht zu viel hier darüber sagen, sonst entsteht so ein Erwartungsdruck auf unseren Künstler, das wollen wir in keiner Weise. So, wir müssen jedenfalls bewusst, das war jetzt mehr eines meiner bisschen Scherze, wir müssen bewusst lernen, unsere Aufmerksamkeit auf Krishna zu lenken. Wir müssen bewusst lernen, unsere Aufmerksamkeit auf Krishna zu lenken. Das muss man richtig lernen. Das ist nicht so einfach. Srila Prabhupada beschreibt das in dem vierten Kanto, wo er die Meditation Dhruva beschreibt. Wie ihr wisst, hatte Dhruva sich in den Wald Mahavan begeben, an der Jamuna gelegen, und angefangen zu meditieren. Er hatte ein Mantra bekommen, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, und sich ein Deti aufgebaut aus Erde, und fing an, eine mystische Bhakti-Yoga-Meditation zu machen. Am Ende, ich will das jetzt nicht alles sagen, was er tat, am Ende war seine Energie eins geworden mit der Energie des Höchsten. Was ein bisschen schwierig war für die Bewohner im Universum, als er nämlich aufhörte zu atmen, kriegten die keine Luft mehr. Ja, so hatte der das gemacht. Der hatte sich, dessen Energie war eins geworden durch seine Meditation. Ein Beispiel, damit wir wissen, wie es läuft. Wenn du dich in ein Flugzeug hineinsetzt, wird dein Körper so beschleunigt, dass du schließlich die exakte Geschwindigkeit erlangst, wie der Jet. Angenommen, man würde außerhalb, jetzt nur mal ein Versuch, außerhalb des Flugzeuges dann sein, man würde genauso schnell fliegen wie der Jet, wie in der Maxwell-Reklame, wo hier was zurück und rauscht. Ne? Weil man hat die Energie des Flugzeuges hat sich übertragen auf den eigenen Körper, sodass man mit 950 Sachen durch die Luft fliegt. So ist es mit jemandem, der seine Energie auf Krishna lenkt. Der wird plötzlich harmonisiert mit der Energie, die dort ist. Deswegen Yoga, Yoga ist ein Vorgang, sich zu verbinden, und im Yoga erlangt man Kräfte, bestimmte Kräfte. Auch der Bhakti-Yogi verbindet sich mit Krishna und rauscht einfach durch Geburt und Tod hindurch. Durch die Grenze des Todes hindurch, die eigentlich eine Grenze für die normalen Leute darstellt, wie eine HB-Reklame, wo jemand so aus der Bank herausgeschaut, ich bin offen für alles. Ne? Die Reklamen wollen eigentlich immer diese Dinge ausdrücken, weil sie wissen, das zieht am meisten. Und diese Vorstellungen, die eigentlich spirituelle Vorstellungen sind. So, wenn das Lebewesen es vorzieht, mit der äußeren Energie zu kooperieren, wird es in Schwierigkeiten gesetzt. Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Die Energie, und jetzt zum Schluss, die Energie unserer Sinne ist dazu bestimmt, umgelenkt zu werden, nicht gestopft zu werden. Die Sinne müssen gereinigt werden, sodass man den Herrn dienen kann, statt seine Harmonie zu stören. Die gesamte kosmische Harmonie ist a settled fact, ist eine abgesetzte Sache durch den Willen des Höchsten. Wir müssen deswegen den höchsten Willen in jeder Handlung der kosmischen Situation ausfindig machen. Das ist die Instruktion von der Ishopanishad. Das menschliche Leben ist eine Gelegenheit, diese kosmische Harmonie zu verstehen. Und deswegen muss unsere konservierte Energie, die mit dem konservierten Wasser im Reisfeld verglichen wird, nur für diesen Zweck benutzt werden. Das ist eines der vielen Bedeutungen des Krishna-Bewusstseins. Jemand, der es schafft, seine Energie auf Krishna zu richten, wird diese Energie benutzen für Selbstverwirklichung und für die Befreiung vom materiellen Dasein. Wer aber mit seiner Energie in den Kosmos einwirkt und sie entgegen der Naturgesetze missbraucht für eigene Sinnbefriedigung, wird A, die kosmische Harmonie stören und B, verstrickt werden. Strick. Total verstrickt. Eine Tatsache. Zu diesem Punkt, ich finde es so markant und so gut, dass ich hier gar nicht weiter mehr erklären möchte, um darüber also die Aufmerksamkeit vielleicht zu überladen mit anderen Themen, sondern lieber hier dieses markante Ausrufezeichen in den Raum setzen möchte. Jeden Augenblick in unserem Leben müssen wir in dieser Schulung leben, um die Energie richtig für Krishna zu geben. So, sind hierzu irgendwelche Fragen? Du bist ja nicht materielle Energie, du bist marginale Energie, also du bist ja ein Teil von Krishna. Und du bist höhere Energie als materielle Energie. Und das ist Punkt A. Und du kannst deswegen die Energie, danke sehr, vielleicht. Du kannst deswegen die Energie beherrschen oder auch kontrollieren. Um ein Beispiel zu nehmen, du hörst auf, du gehst auf Sankirtan, sagen wir mal. Du hast eine bestimmte Energie. Du merkst vielleicht, wie in der letzten Woche, wo du sehr glorreich dich hingegeben hast, da merkst du, wie du deine Energie erstmal nicht für Krishna eingesetzt hast. Du wirst bestimmt manchmal in dieser Phase auch an materielle Dinge gedacht haben, weil du nicht beschäftigt warst. Der Geist wird abgelenkt gewesen sein und du hast vielleicht nur an den schönen warmen Tempel gedacht, richtiges Prasadam oder an Kinofilme oder an was weiß ich nicht alles. Was da, wir brauchen da keine Beispiele zu nennen. So, dann irgendwann hast du dich entschlossen, so geht es nicht weiter. Das Wochenende nähert sich und damit die schmähliche Niederlage. Das geht nicht mehr. Außerdem sagt der Michael, mein Freund, der macht so viel, da kann das geht weiter nicht. Und so hast du dich dann entschlossen, deine Energie zu Krishna einzusetzen. Und plötzlich bist du, war dann Durchbruch. Ich habe das, ich finde mein das Beispiel nicht so schön mit der HB-Reklame, wo dieser Mann so aus der Wand rausschießt. Kennt ihr das? Das war ich genauso. Du bist plötzlich aus dem einen Bereich, dem materiellen Bereich, durchgebrochen und in den Bereich des Hingebungsvollen Lebens gekommen. Und da war plötzlich anders. Materielle Anhaftung war nicht mehr so da, Gedanken waren nicht mehr so da und man wurde ermächtigt und die Bücher gingen raus, wie nur irgendwas. Es mag gemischt gewesen sein. Du machst vielleicht gedacht haben, so geht das nicht, mein guter Ruhm wird, mein Ruf wird ruiniert und so weiter. Und das sagen wir so nicht. Aber man wird das schon getan. Du hast völlig recht. Ich habe jetzt mal sympathisch angenommen, das war ein Spiritual, der Wunsch, sich hinzugeben. Wenn das nicht der Fall war, es war schon der Wunsch, nicht hinzugeben. Aber wir wollen mal von deinem Beispiel weggehen. Es stimmt schon, wenn man hingebungsvoll ist, wenn man Service tut mit materiellen Motiven, ist Krishna nicht so erfreut und nimmt es nicht so an. Es gibt da ein Dienst zu tun mit materiellen Motiven, ist immer eine zeitweilige Sache. Solche Devotees gehen nach einer gewissen Zeit. Sie müssen den Vorhang des hingebungsvollen Dienstes verlassen. Es kommt zwar vor, dass diese Devotees den Anschein erwecken, Service zu tun. Aber diese Art von Service ist nur eine Imitation. Es gibt da zwei Arten von Schlangen. Die eine Schlange, also die ist rot, gelb und blau geringelt. Und die andere ist blau, rot und gelb geringelt. Die Schlange mit der zweiten Ringelung ist giftig. Die Schlange mit der ersten Ringelung ist von angenehmem Wesen. So, you must vielleicht mit der einen, du machst dich da täuschen und mit der einen dann spielen und die beißt dich und dann bei die Hand und du musst schnell noch dein Testament unterschreiben und das war's. Ne? Ja, so, mein Quota geht an Pastor Michael. Sie sehen total ähnlich aus, diese Schlangen, aber die Wirkung ist völlig anders. So ist auch hingebungsvoller Dienst unter dem Einfluss von Pratishta. Pratishta heißt, ist eines der Unkraut, die auftreten können, und heißt, dass man das austut für seinen eigenen Ruhm und eben nicht, um Krishna zu erfreuen. Diese Art des hingebungsvollen Dienstes ist gefährlich. Die wird einen unzufrieden machen. Man wird agitiert sein dadurch. Man wird neidisch auf andere werden und so weiter. Sieht genau gleich aus. Der Dienst eines oder die Tätigkeit eines Devotees, der das für sich tut, und die Tätigkeit eines Devotees, der es für Krishna tut, sieht von der Tätigkeit her genauso aus. Wenn du nicht in sein Herz schauen kannst, sieht das exakt genau ähnlich aus. Also gleich aus. Aber wie die Schlangen. Also wenn man das nicht so genau unterscheiden kann, also ich kann das, könnte das jetzt nicht so sagen, welche was genau ist. Ich sage das, es gibt diese beiden Schlangen. Das ist nicht eine Schlange aus der Fantasie, sondern eine Schlange aus dem Leben gewesen. Diese beiden Sorten von Schlangen. Aber wer nun was ist, das weiß ich nicht. Eine ist so eine Korallenschlange, glaube ich. Kann mich aber auch täuschen. Also ich weiß nicht mal den Namen davon. Ich könnte da keine Unterschiede machen, mit wem ich spielen darf und mit wem auch spielen. Es kommt so ein Lauf im Leben. Ich laufe jedes Mal weiter, wenn ich eine Schlange sehe. Es gibt wichtigere Dinge. So. Das ist der Grund, weswegen manchmal sogar ältere Devotees, plötzlich sind sie nicht mehr da. Wo sind sie denn? Oh, sie tanken Aral ein. Zu Bucherpreisen. Nicht? Das nicht. Mit Arbeit in der Tankstelle. Das lag daran, dass die da, dass keiner, die Jungen, die wohl nicht fragen, ist das menschlich? Gibt mir das? Aber die Antwort ist, ja, das eine war halt die Giftschlange. Die sah halt genauso aus wie in gebungsvollen Dienen, aber das ist sehr gefährlich gewesen, was die gefahren haben. Praktisch für Ruhm das zu machen. Deswegen, Chaitanya Mahaprabhu hat das gesagt, Srena, da bist du mit Srena, dadurch hat die besten bekannten Schlucke. Nicht gerade im Leben. Man soll demütig wieder sein, als der Strohle lassen. Du sah man noch als ein Baum bereit, anderen Tieren zu erweisen. Und nicht der für sich zu erweisen. Das ist absolut wichtig. Sonst, das alles, das ist nicht. Hier noch Themen gibt und dann gehen wir zu gestern. Ja, den bleibt er eben. Ja. Für dieses Thema? Ja, das ist schon wahr. Das gibt es. Vrena Bhakti Yogi dort. Also nämlich Akarma Sarva Karma Ova Moksha Karma Udhara Di. Ti Vrena Bhakti Yogi dort. Jajeta. Purusham Param. Das heißt, ob man voll mit Matya-Wünschen ist, ob man frei von Matya-Wünschen ist, Akama, oder Sarvakama ist, voll mit Matya-Wünschen und Motiven. Oder ob man nur eins will, nämlich befreit werden will, Moksha-Kama. Egal, man soll sich in jedem Fall im vorherigen Befindigungsvollen Dienst beschäftigen. Wenn du allerdings festklammerst an die materiellen Motiven, so wird neben deinem Bhakti was wächst. Eine Unkrautpflanze wachsen, die in der Lage ist, die eigentliche Pflanze des Bhakti Latas zu erwürgen. Prabhupada beschreibt in den Madhya Lila diesen Zusammenhang, indem er sagt, es braucht ein fortgeschrittenes Niveau, um diese beiden Pflanzen auseinanderzuhalten. Die richtige und das Unkraut, weil sie verblüffend ähnlich aus. Also verblüffend ähnlich. Manchmal muss man selber bei sich absolute Argusaugen anwenden, um zu unterscheiden. Noch jemand? Zum Thema.
Ja, zu dem Argen. Wir sind über den Sangetan.
Mit Sangetan. Gut, ja. Dann kommen wir zum Sangetan und dazu Roland. Und dann
ja, das nochmal dazu. Das hat mir nochmal eingefallen. Nicht mit Jeremiah unterhalten, mich so ein bisschen.
Mit wem?
Mit
Jeremiah. Jeremiah Forum, ja.
Obwohl man eigentlich will, man will das zu größer und eigentlich auch keinen Ruhm. Und man will auch eigentlich die Wiederparteien ohne irgendwelche Motive, ne?
Ja.
Aber trotzdem hat man irgendwie eine versteckte Motive, man will Anerkennung und so. Kommt durch die Bedeckung oder man will einfach nicht, aber der kommt trotzdem irgendwie hoch. Wie ist denn der?
Das ist berlinerisches Deutsch gewesen. Das ist eine sehr eigentümliche Sprache. Haben wir es verstehen können?
Ja,
das ist, weil man auf der Anfangsstufe des Hingebungsdienstes steht. Und die kann einen ganz schön lange noch begleiten. Also dieses Erscheinen. Man will nicht, aber es ist trotzdem da. Krishna hatte dieses Problem, Arjuna hatte dieses Problem. Also du bist der beste Gesellschaft mit diesem Problem. Da sagt man, lieber Krishna, wie kommt das? Sagt er. Dass man manchmal sogar wider Willen lustvoll handelt. Wie kommt das? Und ist das nun manchmal wider Willen, wie unter Zwang handelt und sagt, wir besser verschlingen, das ist was allein. Der alles verschlingende Feind dieser Welt. Sieh mal, mit Lust, wenn der Kami das Wort Lust hört, dann denkt er gleich an an Sinnbefriedigung, nicht an die äußere Sinnbefriedigung. Aber der Vaishnav versteht, dass Lust auch sublimentiert auftreten kann, nämlich in Form von dem Wunsch nach Ansehen, Ruhm und Gewinn. Das hat mal Maos Witwe treffend ausgedrückt. Er hat gesagt, noch stärker als die Anhaftung an Sex, da gibt es noch was viel Besseres. Das ist Macht. Und das Macht kommt damit Ruhm und Ansehen und Gewinn zusammen. Und das ist viel, viel härter. So, das ist nicht so einfach, aber ich glaube, du hast gute Chancen. Ne? Also, Chanten tust du, Passale bist du. Das sind alles. Und wie gesagt, dieser Punkt, die konservierte Energie, also die ja, man hat Energie einsetzen für Krishna, dadurch wird das mehr und mehr weggespült. Aber das ist eine Lebensaufgabe, das sollen wir uns nicht so einfach vorstellen, den alles verschlingenden Feind dieser Welt, den erschlagen wir nicht, wenn wir uns beim Rasten umdrehen und die Hand wieder an Hand so rum. Das ist nicht so einfach, nicht? Da muss man sich schon ein bisschen dran knien. Das geht aber weg. Also ich sehe das beim Sankirtan, die Bodhis. Wir machen ja immer diese Applause. Und so weiter. Also, wenn ihr wirklich großen Applaus haben wollt, setzt euch ein beim Weihnachtsmarathon. Ich jetzt mal so gesagt. Also, darum geht es aber nicht. Ne? Die Bodhis, man merkt es, die so applaudiert werden, die fangen dann immer so an zu kämpfen mit dem falschen Ego und kriegen es meistens nieder. Die gucken immer verschämt auf den Boden und so. nicht? Da merkt man es ganz fest, wie das funktioniert. Und plötzlich kommt der Hauptgewerbe und der Geist springt sofort raus. Sind aufspringen. Ja, eigentlich bin ich ganz toll, das stimmt. Eine Stanophysik-Show, das war nicht so einfach. Stanophysik stimmt es. Gut. Ja, also ich kann nur sagen, das ist das Problem. Du hast es erkannt. Jetzt muss man dagegen arbeiten, nicht? Wie man das machen kann, das einfach nicht wollen, einfach mehr und mehr Krishna wollen. Und dazu muss man mehr und mehr Krishna bewusst werden. Und Krishna tatsächlich wollen kann.
Oder? Ja, nochmal zu dem Mr. Jones da und die Frage nach Bewusstsein.
Ja.
So würde ich, also ist mir gestern so eine Frage halt in den Kopf gekommen. Wie das eigentlich ist, es gibt ja Licht, ne? Wir alle sehen ja dieses Licht, ne? Sonnenlicht oder Lampenlicht.
Ja.
Licht und das Licht, das wird ja nicht durch die Augen alleine gesehen, ne? Sondern das Licht wird dabei geleitet durch den Sehen, ja,
Gehört.
Und letztendlich dann das Bewusstsein.
Ja.
Und letztendlich sehen wir dieses Licht eigentlich nur, also nicht im materiellen Auge, sondern im Bewusstsein. Ne? Mhm. Also da entsteht Licht eigentlich, oder die Empfindung, ne? Ich sehe Licht. Mhm. Da entsteht diese, dass ich sagen kann, Licht.
Ja.
Für einen Computer zum Beispiel, für so eine Linse, ne? Die kann zwar irgendwie ein Lichtsignal wahrnehmen und auch irgendwie registrieren und damit weiterarbeiten, aber der kann so ein Computer dann niemals eigentlich sagen, Licht, Stay, oder eine Freude dabei oder so. Also, meine Frage ist, gibt es überhaupt Licht ohne Bewusstsein? Also wenn es jetzt kein Bewusstsein gäbe, ne? Also im ganzen Universum kein Bewusstsein, gäbe es dann überhaupt Licht?
Diese Frage wird in Shankya gestellt, diese Frage. Das ist eine sehr relevante Frage. Also die moderne Teilchen, wie heißt das, die moderne Teilchen, würde sagen, es gibt das nicht. Es gibt das folgende Beispiel. Wenn ein Baum im Wald umfällt, keiner sieht, gibt es dann, dass der Baum umfällt oder nicht? So, auf eine Weise würden wir natürlich sagen, ja, da gibt es so viele Dinge, die ich nicht. Ich sehe jetzt nicht, dass die in der Küche da was gekocht wird. Aber wir können ja zwar, ich nehme mal stark an, dass es was gekocht wird und in einer halben Stunde, also ich denke, fast das wird was geben. Also das müsste nicht so. Das gibt es auch, ohne dass ich mir darüber bewusst bin. So, auf dieser Ebene des Verständnisses ist das zweifellos richtig. Aber es gibt eine andere Ebene, wo der Traum nicht existiert, wenn es keinen Träumer gibt. Also die materielle. Und diese eine Ebene ist sehr, sehr schwierig. Ich müsste mich über diese Ebene, um das richtig darzustellen, ehrlich gesagt vorbereiten. Ich müsste ein bisschen teilen, ich müsste erst noch in die Physik noch kurz reingehen und müsste mich hinsetzen. Ich kann diese Frage nicht gut beantworten jetzt und will es deswegen nicht tun, weil es total mit Hirnrissig sein würde. Es ist eine Überlegung, die wir im Bhakti-Yoga nicht so uns nicht so darauf spezialisieren, auf diese Überlegung. Aber die ist sehr wertvoll, die Überlegung. Ich meine, es taucht schon auf. Ich würde dir empfehlen, wenn du wirklich da eine tiefe, zufriedenstellende Antwort haben willst, und diese Frage, wie gesagt, ist nicht irgendwie eine komische Frage, sprich mal mit Gadara darüber. Der kann da sehr gut Stellung zu nehmen. Gut. Wir hatten eigentlich die Diskussion abgeschlossen, aber weil du so selten Fragen stellst, bitte. Zum Vorgestern noch. Oh ja. 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 Ja.
Ja.
Mit dieser Betrachtungsweise, soll hauptsächlich ausgedrückt werden, dass Krishna Eigenschaften immer zunehmen. Und deswegen kann er das niemals, ja, der ist immer hinterher sozusagen. Man ist immer hinterher sozusagen, wenn das man das in Berlinerisch ausdrücken will. So heißt es im Chaitanya Charitamrita an zwei Stellen. Und im Bhagavatam. Mich hat das auch sehr interessiert. Du kannst folgendes Beispiel nehmen, damit der Geist dich zur Ruhe setzt. Jetzt möchte ich eine herausfordernde Frage stellen. Kann Krishna ein Berg schaffen oder einen Stein schaffen, der schwerer ist, als er ihn heben kann? Jetzt sag mal was dazu. Ja, aber den kann er es ja nicht heben. Wenn er einen Stein schwerer macht, als er heben kann, dann kann er es nicht heben. Und wenn er es nicht kann, dann kann er dann eben nicht einen Stein schaffen. Also, das ist die Frage der Materialisten. So, weißt du, wie Prabhupada die beantwortet? Also, deine Antwort war schon gut. Schon wie ein Devotee halt. Prabhupada sagt, ja, Krishna schafft einen Stein, der schwerer ist, als er heben kann. Du, der Kirtan kommt später, morgen wieder. Der schafft also einen Stein, der kriegt er nicht hoch. Dann dreht er sich um, so sagt Prabhupada, und hebt ihn. So meint das Krishna. Also beides. So, wenn du so willst, also. Warum willst du aber alles verstehen, Rasa Mandala? Nee, oder warum soll Krishna sich alles verstehen? Warum? Es ist doch schön, wenn man nicht versteht. Also Krishna kann auch nicht verstehen. Ist doch auch gut. Ja, alles. Aber wie du schon sagst, also ich finde diese Frage, diese unzufriedene Frage ist schon sehr nice und sehr gerechtfertigt, denn ja, dass Krishna das nicht kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nicht, also das kann man sich nicht vorstellen. Aber es wird gesagt, eben um Krishna zu preisen, dass Krishna sich selber nicht verstehen kann. Das soll nicht ein Einschränkendes sein, sondern das soll ein einschränkendes Satz sein, sondern soll mehr sagen, dass Krishna immer zunimmt an Eigenschaften. Wenn das denn alles jetzt gefehlt hat, dann sind schon wieder mehr Eigenschaften da. Du, aber wir sind, gut, eine letzte Frage, wirklich. Wir müssen Prasada essen.
78% der Eigenschaften Krishna.
Ja.
Nehmen die auch gleichzeitig zu,
wenn Krishna mitarbeitet? Das Lebewesen? Nein. Das Lebewesen ist begrenzt.
Aber es werden immer die 78%.
Ach so, ja. Der Frank ist das sehr analytisch heute Morgen. Verstehst du das, Malakrishna? Es bleiben immer 78%. Das kann ich nicht verstehen. Ich weiß nur, das geht begrenzt. Krishnas Eigenschaften sind, sorry, die Lebewesen, Eigenschaften des Lebewesens sind immer begrenzt. Das ist wahrscheinlich eines der Unterschiede. Ja, hier, jetzt habe ich die Antwort. Das ist die Unterschiede zwischen Gott und dem Lebewesen. Das Lebewesen bleibt so, wie es ist, also mit den Eigenschaften. Das ist aber auch schon ganz schön viel, was da unbegrenzt. Während das, wenn Krishna doch sich immer mehr verweist. Nein, denk da, drüber nach, das ist total einfach. Lebewesen bleibt, wie es ist. Die merkt das, ihr müsst nicht mental werden. Oh, wir haben euch zu viel.